Dani zitterte und zog das Löwenfell enger um sich. »Sie sah mir ähnlich. Er begehrt mich«, begriff sie jetzt. »Er liebt mich, wie er sie einst liebte, nicht so wie ein Ritter seine Königin liebt, sondern wie ein Mann eine Frau.« Sie versuchte sich vorzustellen, in seinen Armen zu liegen, ihn zu küssen, ihm Vergnügen zu bereiten, ihn in sich eindringen zu lassen. Es war unmöglich. Sobald sie die Augen schloss, verwandelte sich sein Gesicht in das von Khal Drogo. Khal Drogo war ihre Sonne, ihre Sterne gewesen und vielleicht der letzte Mann in ihrem Leben. Die Maegi Mirimats Duo hatte geschworen, Dani würde niemals einem Kind das Leben schenken, und welcher Mann wollte schon eine unfruchtbare Frau? Ja, und welcher Mann konnte hoffen, neben Drogo zu bestehen, der gestorben war, ohne dass man ihm je das Haar geschnitten hatte, und der jetzt durch die Länder der Nacht ritt, wo die Sterne sein Kalasar bildeten? Sie hatte die Sehnsucht in Ser Jorahs Stimme bemerkt, als er von Bear Island gesprochen hatte. »Mich wird er nie bekommen, doch eines Tages werde ich vielleicht in der Lage sein, ihm seine Heimat und seine Ehre zurückzugeben. So viel kann ich für ihn tun.« Geister störten in dieser Nacht ihren Schlaf nicht. Sie träumte von Drogo und ihrem ersten gemeinsamen Ritt nach der Hochzeit. Nur in ihrem Traum saßen sie nicht auf Pferden, sondern auf Drachen. Am nächsten Morgen rief sie ihre Blutreiter zu sich. »Blut von meinem Blut«, erklärte sie ihnen, »ich brauche euch. Jeder von euch soll sich 3 Pferde aussuchen, die kräftigsten und gesündesten, die uns geblieben sind. Beladet sie mit Wasser und Vorräten und zieht für mich aus, um das Land zu erkunden. Ago wird sich nach Südwesten wenden, Rakaro nach Süden, Yogo, du folgst dem Shirakia nach Südosten.« »Wonach sollen wir suchen, Khaleesi?« fragte Yogo. »Ich weiß es nicht genau«, antwortete Dani. »Sucht nach Städten, gleich, ob Lebenden oder Toten, sucht nach Karawanen und Menschen, sucht nach Flüssen und Seen und dem großen Salzmeer. Findet heraus, wie weit sich die Wüste noch vor uns erstreckt und was jenseits davon liegt. Wenn ich diesen Ort verlasse, will ich nicht abermals blindlings aufbrechen. Ich möchte mein Ziel kennen und wissen, wie ich es am besten erreiche.« So ritten sie von dannen, und die Glöckchen in ihren Haaren klingelten leise, derweil Dani sich mit den Überlebenden der Reise häuslich einrichtete. Sie nannten den Ort Vaes Toloro, Stadt der Knochen. Auf den Tag folgte die Nacht, auf die Nacht ein neuer Tag. Frauen ernteten Obst in den Gärten der Toten, Männer kümmerten sich um die Pferde und reparierten Sättel und Zaumzeug. Die Kinder streiften durch die verwinkelten Gassen und stöberten alte Bronzemünzen, Scherben von purpurfarbenem Glas und Steinflakons mit Griffen in Form von Schlangen auf. Eine Frau wurde von einem roten Skorpion gestochen und starb. Dies blieb jedoch der einzige Todesfall. Die Pferde setzten wieder Fleisch an. Dani versorgte persönlich Ser Jorahs Wunde, die endlich zu heilen begann. Rakaro kehrte als erster zurück. »Im Süden breite sich die rote Wüste weiter und weiter aus«, berichtete er, »bis sie an der trostlosen Küste des giftigen Wassers endete. Zwischen hier und dort gab es nur Sand, vom Wind zerklüftete Felsen und Pflanzen mit scharfen Dornen. Er hatte die Knochen eines Drachen gesehen, der, das schwor er, so riesig war, dass er durch die schwarzen Kiefer reiten konnte. Abgesehen davon hatte er nichts gefunden.« Dani überließ ihm die Aufsicht über 2 Dutzend ihrer stärksten Männer und befahl ihnen, das Pflaster des Platzes aufzubrechen und die Erde darunter freizulegen. Wenn das Teufelsgras zwischen den Steinen wachsen konnte, würden auch andere Grassorten gedeihen. Da sie genügend Brunnen hatten, herrschte kein Mangel an Wasser. Wenn sie Saatgut finden könnten, würde ihr Platz erblühen. Ago kam als nächster. »Der Südwesten sei eine versenkte Ödnis«, erzählte er. Die Ruinen 2 weiterer Städte hatte er entdeckt, die beide kleiner waren als Vaes Toloro, dieser jedoch ansonsten glichen. Eine wurde von einem Ring aus Schädeln bewacht, die auf verrostete Eisenspeere gespießt waren. Deshalb hatte er es nicht gewagt, sie zu betreten. Er zeigte Dani ein eisernes Armband mit einem ungeschliffenen Feueropal, das er in der anderen Stadt gefunden hatte. Außerdem hatte er dort Schriftrollen entdeckt, allerdings war das Pergament knochentrocken und zerfiel, und aus diesem Grund hatte Agur sie zurückgelassen. Dani dankte ihm und trug ihm auf, sich um die Wiederherstellung der Tore zu kümmern. Wenn in alten Zeiten Menschen hierher gekommen waren und die Stadt zerstört hatten, könnten abermals welche auftauchen. »Falls dies geschieht, müssen wir vorbereitet sein«, erklärte sie. Yogo blieb so lange aus, dass sie schon fürchtete, er sei verloren, dann jedoch, als schon fast niemand mehr nach ihm Ausschau hielt, ritt er aus dem Südosten heran. Eine der Wachen, die Agur postiert hatte, erblickte ihn zuerst und ließ einen Ruf ertönen. Sofort lief Dani zur Mauer. Tatsächlich. Da kam Yogo, allerdings nicht allein. Hinter ihm ritten drei eigentümlich gewandete Fremde auf hässlichen, buckligen Tieren, die jedes Pferd an Größe übertrafen. Sie machten vor dem Stadttor Halt und blickten hinauf zu Dani auf der Mauer. »Blut von meinem Blut«, rief Yogo. »Ich war in der großen Stadt Quart und kehre mit diesen dreien zurück, die dich mit ihren eigenen Augen sehen wollen.« Dani starrte die Fremdlinge an. »Hier stehe ich. Seht mich an, wenn ihr daran Gefallen findet. Doch nennt mir zunächst eure Namen.« Der Bleiche mit den blauen Lippen sprach in kehligem Dothraki. »Ich bin Pyat Pre, der große Hexenmeister.« Der Glatzköpfige mit den Edelsteinen in der Nase antwortete im Valyrisch der freien Städte,